Bei der Volkswagen Navi gibt es eine Funktion, die ich sehr gerne mag. Da gibt es ein paar Funktionen, die mag ich nicht, aber diese eine mag ich. Und zwar ist rechts unten in der Ecke die Lupe-Taste, mit der man den Kartenausschnitt wählen kann. Und da gibt es im unteren Menü eine Taste, da ist eine Rakete drauf. Und dann klickt man da drauf und dann zoomt die Karte raus, auf eine bestimmte Position, als ob mit einer Rakete hochgeschossen wird, bleibt dort einen Moment und zoomt dann wieder rein. Ich mag das, weil ich damit super gut orientieren kann. Das heißt, ich fliege raus, ich sehe, aha, da ist die Stadt, hier ist so die Routenführung. Ah, okay, dann weiß ich immer, wo ich bin und wo es lang geht. Und dann bin ich wieder direkt und weiß, wo ich in der nächsten Kurve abbiegen muss. Und ich drücke jetzt mal die Raketentaste. Boom. Was machen wir hier eigentlich und was bewegt uns bei diesem Thema in der Welt, aber nicht von der Welt? Was wollen wir euch mitgeben? Und ich habe da mal eine Folie mitgebracht. Das, was in allen Vorträgen zum Vorschein kommt, ist unser Wunsch, euch klarzumachen, dass es da draußen in der Welt viele Dinge gibt, die sehen schön aus, die sehen gesund aus, die sehen begehrenswert und harmlos aus und in Wirklichkeit sind sie schädlich und in vielen Fällen sogar tödlich. Und so haben wir euch Hinweise, Warnungen und Regeln mitgegeben und werden euch noch Hinweise, Warnungen und Regeln mitgeben, nämlich damit ihr euer Herz behütet. Weil aus dem Herzen kommt das Leben. Und das Herz in diesem Sinne ist im biblischen Sinne gemeint, das heißt nicht der Sitz von Gefühlen, sondern der innere Mensch. Der Sitz vom Willen, der Sitz vom Denken. Und die Frage ist, wie bewahrt ihr euer Herz? Und da kommen wir zu diesem Punkt Gedanken. Denn jede Versuchung beginnt in den Gedanken. Der Unglaube beginnt in den Gedanken. Der Kampf, den wir gegen die Sünde kämpfen, kämpfen wir in den Gedanken. Und jetzt haben wir schon einige Themen angesprochen und ich habe hier einfach die Kanäle aufgemacht, über die Dinge in eure Gedanken, in euer Herz kommen. Und über diese Kanäle können gute und schlechte Dinge kommen. Und ich glaube, euch ist auch klar, dass über diese Kanäle nicht nur schwarz und weiß kommt, sondern dass dort die ganze Farbpalette kommt. So, es gibt sehr, sehr gute Dinge wie die Bibel, wenn wir jetzt mal das Thema Texte, also Bücher nehmen. Es gibt die Bibel als das sehr, sehr gute Buch und es gibt den 50 Shades of Grey. Und dann gibt es aber dazwischen die Schulbücher, die ihr habt. Und die sind nicht ohne Einfluss, sondern zum Beispiel durch ein Physik- oder ein Chemiebuch kann Gott zu euch reden und ihr könnt die Größe und die Herrlichkeit Gottes erkennen. Und durch ein Deutsch- oder Politik- oder Geschichtsbuch kann Satan zu euch reden und versuchen, die Maßstäbe, die er hat, irgendwie in eurem Denken zu verankern. Und das, was uns am Herzen liegt und was mir in diesem Vortrag auch am Herzen liegt, ist, euch klar zu machen, sucht nicht, wie weit kann man im dunkelgrauen Bereich noch gehen, bis es dann schwarz wird, ja? Sondern versucht so viel wie möglich Einfluss aus dem hellen Bereich zu bekommen, von Gott. Versucht den Einfluss vom Satan so klein wie möglich zu halten und den Einfluss von Gott so groß wie möglich zu machen. Das wird euch helfen zu wachsen, das wird euch helfen, euch zu entwickeln. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist der nächste Satz im Prinzip auch klar. Wir leben in dieser Welt und Satan hat Einfluss auf uns, ob wir wollen oder nicht. Und wir können das nicht auf Null machen, wir können das nie dahin kommen, dass Satan gar keinen Einfluss mehr auf uns hat, sondern er wird immer Einfluss auf uns haben und das ist der Kampf, der uns verordnet ist. Der Kampf, in dem wir stehen. Und in dieser Stunde möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Gedanken Satans erkennt und wie ihr diese Gedanken Satans, die sich bei euch eingenistet haben, beseitigt und beseitigen könnt. Und so habe ich die Stunde in drei Hauptgedanken untergliedert. Ich möchte als erstes zeigen, wie tief Satans Gedanken unsere Gesellschaft, unsere Gemeinden und uns, mich und euch, durchdrungen haben. Wie tief diese Gedanken sitzen, dass wir sie als völlig normal sehen und gar nicht mehr wahrnehmen, wie das, was wir als normal ansehen, komplett entgegengesetzt der Schrift ist. Und ich bitte dich, sei ehrlich. Öffne dich vor Gott. Zeig nicht, wenn wir hier über diese Dinge sprechen, auf andere und sagen, ja, der hat ja noch viel größeres Problem damit. Ich möchte euch einen Spiegel vorhalten und ich bitte euch, guckt da rein. Wendet den Blick nicht ab. Und lass dir vom Heiligen Geist zeigen, wie tief dieses falsche Denken in dir verankert ist. Und dann möchte ich dein Weltbild, die Basis deiner Gedanken auf eine biblische Grundlage stellen. Also nicht, dass dein Weltbild nicht auf der biblischen Grundlage steht, aber ich entdecke das bei mir und auch bei vielen, vielen Christen und Menschen, die Gott dienen, dass Satan immer wieder daran arbeitet, genau dieses Weltbild zum Zerbröckeln zu bringen, ein bisschen zu verdecken und dass das nicht so klar vor Augen steht. Und ich würde das ganz gern euch vor Augen malen. Und an dieser Stelle bitte ich, lasst euch mitreißen. Ich bete seit Wochen, dass diese Gedanken nicht einfach euren Kopf treffen, sondern euer Herz. Und dass da nicht nur ein Verstehen, sondern auch ein Fühlen und ein Wundern entsteht. Damit ihr diese Basis seht und in Zukunft mit aller Macht sie gegen alle Anläufe Satans verteidigt. Und dann kommen wir zu dem Punkt Veränderung. Wie überwinden wir dieses falsche Denken? Wie können wir uns für die Zukunft rüsten? Und am Ende läuft das alles auf eine Entscheidung hinaus. Und ich wünsche vor Gott, dass ihr diese Entscheidung für Christus und für sein Reich trifft. Und ich möchte mit euch im Grunde in dieser Stunde eine einzige Bibelstelle recht intensiv betrachten. Schlagt mal Römer Kapitel 12 ein. Wenn es um Veränderung des Lebens geht, ist das die Go-To-Bibelstelle. Da geht man immer hin. Römer 12, Verse 1 und 2. Römer 12. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich habe euch diese Verse noch einmal in der neuen Genfer Übersetzung mitgebracht. Der Unterschied zwischen Luther, Schlachter, Elberfelder und dann Neuer Genfer, Neues Leben, Neue evangelistische Übersetzung ist, dass die ersten, also Luther, Schlachter und ganz besonders Elberfelder, sehr, sehr nah am Urtext sind. Sie versuchen, das wörtlich zu übersetzen und dann diese Worte in verständliche, mehr oder weniger verständliche Sätze zusammenzubauen. Während zum Beispiel die Neue Genfer dort eher der Ansatz ist, den Sinn des griechischen Satzes zu verstehen und das dann in einem deutschen Satz zu sagen. Und an dieser Stelle hilft uns die Neue Genfer, dieses stellet euch nicht dieser Welt gleich besser zu verstehen. Hier heißt es, warte mal ganz kurz, ja, richtet euch nicht länger an den Maßstäben dieser Welt aus. Und da denken wir, also da denke ich sofort an den Maßstab, den Eugen uns hier gezeigt hat. Die Welt hat Maßstäbe und selbst dieses Maßstab, den Eugen uns gezeigt hat, ist ja ein Bild. Was ist der Maßstab der Welt? Das ist ja das, was in der Welt wichtig oder unwichtig ist oder was in der Welt richtig und falsch ist. Und das sind die Maßstäbe, die in der Welt gelten und sie widersprechen der Schrift, aber nicht immer. In vielen Dingen widersprechen sie nicht der Schrift und wir können uns an Maßstäben der Schrift ausrichten, leben aber damit auch an den Maßstäben der Welt. Also ein einfaches Beispiel, wir sind ja in einer christlichen Gesellschaft, das heißt, wir haben noch christliche Werte. Ehrlichkeit hat in unserer Gesellschaft einen Wert, auch wenn er an manchen Stellen bröckelt, aber so im Grunde genommen ist ehrlich sein etwas Gutes und Wertvolles. Und das widerspricht nicht der Schrift. Und an dieser Stelle können wir uns an diesem Maßstab ausrichten. So, und da gibt es vielleicht so Kleinigkeiten, wo es dann in der Welt wieder ein bisschen anders gesehen wird mit der Notlüge und so weiter und so fort, aber so die grobe Richtung stimmt. Während wenn wir das Thema Sexualität nehmen, fast alles in der Welt widerspricht direkt der Schrift. Fast alles, was in der Welt richtig und wichtig zu diesem Thema ist, steht 180 Grad Widerspruch zu dem, was die Bibel uns zu diesem Thema sagt und lehrt. Und so, für uns ist das einfach zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das für unsere Enkelkinder einfach sein wird, aber wir sehen klar, dass das nicht biblisch ist. Aber ich möchte mit euch auf drei Dinge, das sind drei Beispiele, das sind nicht nur diese drei, sondern es gibt viel, viel mehr, aber drei Dinge betrachten, wo dieses Denken der Welt bei uns so normal geworden ist, dass wir es nicht mehr merken, dass das nicht nur in den unteren 2-3 Zentimeter der Maßstab abweicht, sondern der Maßstab in eine völlig andere Richtung geht. Erster Punkt, Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ist ein großer Wert in unserer Gesellschaft. So, Menschen wollen nicht abhängig sein von anderen. Eltern wollen im Alter nicht abhängig sein von ihren Kindern. Wenn wir an Nachbarschaft denken, das sieht auf dem Land noch ein bisschen anders aus. In den Städten kennt man die Nachbarn nicht, mit denen man teilweise zusammen in einem Hochhaus lebt. Man braucht sie nicht. So, wenn wir Probleme haben, dann fällt es uns nicht leicht, um Hilfe zu bitten. Und die Technik, die Technologie unterstützt uns dabei. Ja? Während wir früher, wenn wir irgendwo hingefahren sind mit der Jugend, dann irgendwo angehalten haben und jemand nach dem Weg gefragt haben, fragen wir heute einfach Google und keine Menschen mehr. So, die Technik gibt uns noch mehr Unabhängigkeit. Und das Schärfste, was ich gehört habe, war eine Frau, die behauptet hat, sie geht arbeiten, um finanziell unabhängig von ihrem Mann zu sein. Ja, so, und da habe ich gedacht, irgendwie Prinzip Ehe hat sie nicht verstanden. Aber ich glaube, Prinzip Ehe verstehen die meisten Leute in unserer Gesellschaft nicht mehr. Von dem her ist das nichts Neues. So, aber lasst uns mal nicht auf andere gucken, schaut mal auf euch selbst. Wie geht es euch mit diesem Thema? Wie wichtig ist es für euch, unabhängig zu sein? Was fühlt ihr, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr nicht mehr allein leben könnt, sondern auf jemanden angewiesen seid, der euch dahin bringt, wo ihr eigentlich hingehen wolltet, das vorliest, wenn ihr zum Beispiel blind geworden seid, was ihr nicht mehr lesen könnt? So, und unabhängig davon, dass das Einschränkungen sind, aber allein dieses Gefühl, angewiesen auf jemanden zu sein, ist das positiv oder negativ? Und dabei hat Gott uns Menschen als abhängige Wesen geschaffen. Wir sind in erster Linie abhängig von ihm. Wir sind abhängig von unseren Mitmenschen. Das ist seit tausenden von Jahren so gewesen. Die Menschen haben immer in einer Gemeinschaft gelebt und waren abhängig von der Gemeinschaft. Alleine, ohne diese Gemeinschaft, ist man gestorben. Und zwar relativ schnell. Und aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu sein, war eine Katastrophe. Und Gott hat uns so geschaffen. Wir sind glücklich, wenn wir jemandem helfen. Wir sind glücklich, wenn uns geholfen wird. Und die meisten Menschen, die unabhängig sein wollen, merken gar nicht, wie viel Freude ihnen verloren geht durch die Unabhängigkeit, die sie erreichen wollen. Und so, ich will das nicht alles mit der Bibel beweisen, aber wenn ihr da reinschaut, werdet ihr das sehen. Gott will nicht, dass wir unabhängig sind. Er will, dass wir von ihm abhängig sind. Und seht ihr, wie entgegengesetzt dieses Denken in uns dem, was die Schrift sagt, steht? Und dieses Denken durchsetzt die Gemeinden. Ich höre häufig Leute sagen, junge und auch ältere, wozu brauche ich eigentlich diese Gemeinde? Wozu brauche ich die Jugendstunde? Wir haben hier mit den Brüdern gesprochen, da ist jemand kritisiert worden und daraufhin sagt er, ich sehe in dieser Gemeinde keine Zukunft für mich. Dahinter steht, ich brauche das nicht. Ich bin unabhängig, ich will unabhängig davon sein. Ein anderes System, ein Symptom, was ich beobachte in den Gemeinden, dass immer mehr Gemeinden, und zwar in unserem Kreis, aber auch in anderen Richtungen, Baptisten, das nicht mehr hinkriegen, den Aufräumdienst in der Gemeinde zu organisieren. Ja, man ist nicht bereit, 4 Stunden in der Woche, 2 Wochen im Jahr im Gemeindehaus aufzuräumen. Das ist ein Opfer, das zu hoch ist. Und ihr merkt, ich reiße hier ein paar Dinge an, und wenn man aber dahinter schaut, dann merkt man, es geht darum, man will nicht abhängig sein. Man will unabhängig sein. Und das ist aber der Maßstab der Welt und nicht der Maßstab der Bibel, nach dem wir leben. Machen wir ein neues Thema auf. Autorität hat in unserer Gesellschaft gar keinen Wert. Ja, autoritätsgläubig, autoritätshörig sind fast schon Schimpfwörter. Wir haben die Geschichte gehört von den dressierten Affen. Man möchte keine dressierte Affen haben. Und mir schoss der Gedanke, man möchte undressierte Affen haben. Weil darauf läuft es ja dann hinaus. Ja, so, und unsere Gesellschaft hat jeglichen Respekt von der Autorität verloren. Und ich fange gleich mit euch an. Wie geht es euch beim Thema Politik? So, was haltet ihr von Angela Merkel? Na ehrlich, schaut ihr zu ihr hinauf? Interessiert euch, was sie sagt? Das ist unser König und Königin. In der Wirtschaft, ich höre so viele Leute über ihre Chefs sprechen und manchmal erwische ich mich dabei, wie ich über meinen Chef schimpfe. So, und wenn, ich habe beobachtet, wenn jemand ein Experte ist in dem, was er tut, dann wird er noch als Autorität anerkannt. Aber nur weil jemand der Herr Direktor oder der Herr Lehrer ist, wird er noch lange nicht als der Direktor und der Lehrer anerkannt. So, und wie siehst du deinen Lehrer? Wie siehst du deinen Chef? Machst du freudig, was er sagt? Oder ist da immer so ein mulmiges Gefühl, naja, eigentlich weißt du es besser, aber er ist halt der Chef, ne? Was haben deine Eltern dir zu sagen? Nehmen wir einen Klassiker. Du sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa und schaust auf dein Smartphone. WhatsApp, Facebook, YouTube, was auch immer. Wie viel Mal muss deine Mutter dir sagen, dass du den Müll rausbringen sollst, bis du den Müll rausbringst? Und wenn du den Müll rausbringst, also wenn du aufstehst, um den Müll rauszubringen und das Handy auf den Tisch legst, welche Geräusche machst du dabei? Ja, was machen deine Augen? Also unsere 11-Jährige, jedes Mal, wenn sie etwas machen muss, was sie nicht machen soll, ne, dann stapft sie so, wenn sie dann irgendwo hingeht, und dann macht sie so. Wie ist das bei euch? Kommen wir zur Gemeinde. Welche Autorität haben die Ältesten in deiner Ortsgemeinde? Und wir haben gute Ausreden. Wenn die Autorität ihre Aufgaben wahrnehmen würde, wenn sie wirklich Autorität wäre, dann würden wir ihr auch gehorchen. Aber schaut, die Bibel gibt uns diese Ausreden nicht. Ich könnte jetzt wieder Bibelstellen vorlesen, aber ich würde ganz gern vorspulen, um zu den wichtigen Dingen zu kommen. In der Bibel heißt, wir sollen dem König gehorchen. Wirtschaftliche Macht. Paulus schreibt, man soll, die Sklaven sollen nicht nur den guten Herren, sondern auch den Wunderlichen gehorchen. So, es geht nicht darum, ob er seine Aufgabe richtig oder falsch macht, ne? Weil wenn wir dahin gehen, von den Eltern bis zur Kanzlerin, keiner macht den Job richtig. In unseren Augen heute. Aber es geht nicht darum, dass sie ihren Job richtig machen. Es geht darum, dass Gott sie als Autoritäten gesetzt hat. Und wenn wir uns gegen Autoritäten auflehnen, die Gott gesetzt hat, lehnen wir uns gegen Gott auf. Lies mal die Geschichte von Mose, als das Volk sich gegen Mose auflehnt und was Gott dazu sagt. Und der Grund dafür ist, dass wir die von Gott gesetzte Autorität nicht anerkennen. Und liebe Freunde, also ich kenne uns ja mit einigen nur ein paar Tage, ich hoffe, dass wir irgendwann mal Freunde werden, aber ihr seid der Mittelpunkt dieses Problems. Keine andere Generation in der Gemeinde hat mehr Probleme mit Autorität als ihr. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber das ist der Spiegel. Ich komme zu dem dritten Thema. Das dritte Thema ist schon etwas älter. Das hat vor 200 Jahren in der Aufklärung angefangen. Und das war ein wichtiges Prinzip, das die Aufklärung geleitet hat. Der Glaube sollte keine gesellschaftliche Sache, sondern eine Privatsache sein. Und seit 50 Jahren ist dieses Denken in den Gemeinden angekommen. So, Glaube ist etwas, was zwischen mir und Gott ist. Das ist eine persönliche Ebene und so jetzt gesellschaftlich gesehen kann jeder glauben, was er glauben will und was er für richtig hält und niemand muss sich für seinen Glauben verantworten. Und Leute, die anderen ihren Glauben aufzwingen und von Tür zu Tür gehen, das sind Zeugen Jehovas und Mormonen. So, und mit welchem Recht sollte irgendjemand behaupten, dass sein Glaube besser ist als der Glaube des anderen? Könnt ihr euch damit identifizieren? Ein kleiner Test, ich verteile jetzt keine Blätter. Ich stelle meine Fragen so, ihr könnt die ja für euch einfach beantworten. Erste Frage, stell dir vor, eine ältere Schwester aus deiner Ortsgemeinde, also stell dir einfach bitte eine von den älteren Schwestern vor. Ja, sie kommt zu dir und dann sagt sie, was sagt ihr? Warte mal ganz gut. Ja, genau. Na, mein Junge oder mein Mädchen, wie geht's deiner Seele? Hast du noch Sieg? Wir haben eine Schwester bei uns, die würde das so sagen. Was fühlt ihr bei dieser Frage? Hat sie das Recht, diese Frage euch so zu stellen? Zweite Frage. Wie vielen Menschen hast du in der vergangenen Woche von Jesus erzählt? Ich bin ehrlich, ich habe keinem von ihm erzählt. Vielleicht gibt es hier einige, die haben es schon mehr gemacht als ich. Das ist komisch, nicht wahr? Eigentlich wissen wir, dass unser Glaube besser ist als der Glaube der Moslems, als der Glaube der Atheisten, als der Glaube der lauen Christen. Und trotzdem gehen wir nicht hin und sagen ihnen, und bezeugen ihnen unseren Glauben. Warum? Weil wir glauben, dass der Glaube Privatsache ist und Privatsachen von anderen Leuten fasst man nicht an. Aber wie sieht das die Bibel? Weiß jemand, wie Jakobus, der Sohn des Zebedäus, gestorben ist? Ja. Nicht ganz, das war jemand anders. Ich weiß nicht, ob persönlich, aber Herodes ließ ihn enthaupten, genau. Sehr gut, also das haben wir schon mal. Den anderen helfe ich euch. Wisst ihr, wie Andreas, der Bruder von Petrus, gestorben ist? Er wurde in Griechenland gekreuzigt. Wisst ihr, wie Judas, also nicht der Iskariot, sondern der andere Judas, der Apostel, gestorben ist? Er wurde in der Nähe von der Türkei erschlagen. Thomas wurde in Indien mit einem Speer erstochen. Matthäus ist auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wisst ihr, wie Petrus gestorben ist? Das kennt man so ein bisschen aus der Überlieferung. Er wurde in Rom kopfüber gekreuzigt. Warum sind sie gestorben? Weil der Glaube für sie Privatsache war? Sie sind gestorben, weil es ihnen nicht ausgereicht hat, dass sie und ihre Kinder selig werden. Sie wollten, dass die ganze Welt selig wird. Und sie zu töten war die einzige Möglichkeit, sie zum Schweigen zu bringen. Merkt ihr, wie die Maßstäbe dieser Welt unser Denken beeinflussen und diese Maßstäbe der Schrift komplett entgegengesetzt sind? Was richtet dieses Denken in den Gemeinden an? Wir beschäftigen uns mit uns selbst, zerstreiten uns über irgendwelche theologischen Randthemen oder über Dinge, die gar nicht theologisch sind, die Traditionen sind. Wir beklagen die Kraftlosigkeit in den Gebeten und Predigten, aber die Kraft ist uns verheißen worden, damit wir Zeugen sein sollen. Und wenn wir nicht Zeugen sind, dann wissen wir auch, warum wir keine Kraft haben. Und es gibt Einzelne, die führen einen evangelistischen Wandel. Und ich bin dankbar, dass einige von euch für mich ein Beispiel sind, was, wenn es darum geht, einen evangelistischen Lebenswandel zu führen. Aber es ist nicht die Mehrheit, es ist nicht die ganze Gemeinde, die aufsteht. Und das ist nicht. Und damit sind wir als Ortsgemeinde an unserem Ort nicht wirklich Licht und Salz für unsere Stadt. Und ich glaube, das kommt daher, weil dieses Denken uns durchsetzt hat, dass Glaube Privatsache ist. Und das ist ein Maßstab dieser Welt. Und ich könnte hier noch mehr Themen aufzählen, aber ich lasse es mal bei diesen drei. Und ich hoffe, dass vielleicht hat, oder ganz bestimmt hat nicht jeder mit allen drei Themen ein Problem, aber ich denke mal, dass jeder mit mindestens einem dieser Themen ein Problem hat. Und das ist das, was ich zeigen wollte. Das Denken der Welt, das der Schrift komplett entgegengesetzt ist, haben wir angenommen und aufgenommen und betrachten es als normal. Und es geht darum, das zu entdecken und das zu beseitigen. Kommen wir zurück zu Römer 12. Im zweiten Vers heißt es: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt auf, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilt könnt, ob etwas Gottes Wille ist. In Luther heißt das, durch Erneuerung eures Sinnes, und dieses Sinnen kommt vom Nachsinnen, was auch Denken bedeutet, deswegen passt hier dieser Gedanke. Unser Denken muss als erstes verändert werden, weil aus unserem Denken kommt unser Handeln. Und wenn Gott es schafft, unser Denken nach den biblischen Maßstäben auszurichten, wird unser Handeln biblisch sein. Und das ist der Weg, den Gott sucht, um uns zurechtzubringen. Und wie soll unser Denken an Grundlage von was soll unser Denken verändert werden? Und da zeige ich einfach zurück auf das Thema von Eugen und von Alex. In der Schrift hat Gott uns sein Wort und seinen Willen offenbart. Und durch die Schrift, durch die Beständigung, Beschäftigung mit der Schrift, verändert Gott unser Denken. So, und nun lasst uns unser Denken ändern. Das ist der zweite Punkt, die Gedankengrundlage. Und dann gehen wir einfach mal zurück in den ersten Vers im 12. Kapitel. Und die neue Genfer Übersetzung fügt hier diesen Satz ein: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Luther ist an dieser Stelle etwas, verwendet etwas weniger Buchstaben, nämlich exakt drei. Bei Luther steht nun. Ja, so mit diesem nun bedeutet eigentlich, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. So, das ist Römer, 12. Kapitel. Wie hat Paulus den Römern vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist? Indem er die vorherigen 11 Kapitel geschrieben hat. So, und ich könnte euch jetzt die 11 Kapitel vorlesen, aber dann wird das, glaube ich, knapp mit der Zeit. Deswegen fasse ich das relativ kurz zusammen. Aber vielleicht wir mit diesem Punkt anfangen, habe ich nochmal den Wunsch, dass wir aufstehen und dass ich noch einmal bete. Lasst uns nochmal aufstehen. Lieber Herr Jesus, du bist der König aller Könige. Und ich danke dir dafür, dass du unsere Seelen gerettet hast, dass du uns zu dir gezogen hast. Ich danke dir, dass du das Wort bist, durch das alles geschaffen ist, und du das Wort bist, das zu uns spricht und uns verändert. Und ich bitte dich für diese Stunde, und wenn wir uns jetzt mit deinem Wort beschäftigen wollen, bitte mach es uns groß, werde du selbst uns groß und lass unsere Liebe zu dir groß werden, um deines heiligen Namens willen. Amen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, und ich erzähle diese Geschichte in der Ich-Form, aber ich bitte euch, lehnt euch einfach mal zurück, und wenn ihr dieser Geschichte zuhört, dann stellt euch nicht mich vor in dieser Geschichte, sondern stell du dir dich vor. Dass jeder von euch sich selbst vor Augen hat. So, wenn ich sage, ich war gottlos, dass jeder von sich denkt, ich war gottlos. Okay? Also, ich war gottlos. Ich bin zwar in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber ich war gottlos. Ich habe an Gott geglaubt, aber ich habe an ihn so geglaubt, wie die Teufel an ihn glauben. Ich bin zum Gottesdienst gegangen, aber ich bin hingegangen, um dort meine Zeit abzusetzen. Und ich war gottlos. Ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich war meinen Eltern ungehorsam. Und das Schlimmste ist, ich habe Gott nicht als Gott anerkannt. Ich habe nicht ihn als das höchste Wesen gesehen, das Macht über mich hat. Und das nicht nur Macht über mich hat, sondern mir alles gibt. Gesundheit, Klugheit, das Gelingen bei allem, was ich tue. Und so habe ich ohne Gott in dieser Welt gelebt. Und wenn ich damals gestorben wäre, dann würde Gott mich mit vollem Recht in die Hölle werfen und die ganze Schöpfung würde dastehen und applaudieren, weil das zu Recht wäre. Aber ich bin damals nicht gestorben, sondern Gott ist gekommen und hat mich gesucht. Er ist gekommen, ich habe ihn nicht gesucht, ich brauchte ihn nicht, ich bin ohne ihn ganz gut zurechtgekommen. Aber er hat mich gesucht, er hat die Initiative ergriffen. Er ging den ersten Schritt. Das Wunderbare ist, er suchte mich. Er suchte nicht irgendjemand von den 20 Leuten, mit denen ich in einer Klasse war. Keinen von den 400 Azubis bei Volkswagen. Keinen von den 40.000 Leuten in unserer Stadt. Er suchte mich. Obwohl ich nicht besser war als irgendeiner von meinen Geschwistern, von meinen Klassenkameraden, von irgendeiner von den jungen Leuten, die in unserer Stadt damals gelebt haben. Er suchte mich. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er, dass ich das erleben soll, wie es ist, von Gott geliebt zu werden. Vielleicht wollte er, dass ich verstehe, was es bedeutet, Gott zu lieben. Er suchte mich. Er sah mich in meiner Gottlosigkeit, wie er all die anderen Menschen sieht, die in ihrer Gottlosigkeit sind. Und doch kam er immer wieder zu mir, hat mich immer wieder angestoßen und hat immer wieder zu mir geredet. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine Antwort darauf finde, warum er mich gesucht hat. Aber ich bin so dankbar, dass er mich gefunden hat, dass er an mir gearbeitet hat, dass er mir meine Sündhaftigkeiten vor Augen geführt hat und dann dieser Tag gekommen ist, wo ich zu ihm gekommen bin und ihm meine Schuld gebracht habe und er sie mir vergeben hat und sie nicht, ihrer nicht mehr gedenkt. Und lange bevor es mich gab, dort in Israel am Kreuz von Golgatha, da hing Jesus und ich glaube, er sah mich damals. Und er kannte den Tag, an dem ich mit Tränen in den Augen vor ihn kommen würde und ihm um Vergebung bitten würde. Und damit er mir vergeben kann, hing er damals am Kreuz und rief aus, warum hast du mich verlassen? Und dieser Tag änderte mein Leben. Ich hasste die Sünde und liebte Gott. Sein Wort wurde mir zum Schatz. Und ich sah plötzlich in all dem, was mir begegnet hat, seine Liebe. Und ohne dass ich es ahnte, hat Gott angefangen, mich in seine Geschichte, in die Weltgeschichte einzuweben. Er machte mich zu einem Teil seines Werkes, seines Volkes, seines Reiches hier auf dieser Erde. Ich bin geworden ein Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und das ist jetzt nichts Überhebliches. Jeder von den Brüdern ist ein Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und Gott hat 20-mal mehr mit ihnen gemacht, als er mit mir gemacht hat. Jeder der Schwestern in der Küche ist ein Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und er schaut auf mich. Und er sieht mich in meiner Sturheit, in meiner Dummheit in vielen Stellen. Und mit dem, wie ich so schwer manche Lektionen lerne, er kennt alle meine Macken und Schwächen und trotzdem liebt er mich.
Und ich schaue mit Staunen zurück auf mein Leben und auf all das, was er bei mir getan hat. Und ich weiß nicht, was vor mir liegt, aber er weiß es. Mein Leben liegt wie ein aufgeschlagenes Buch vor ihm und er weiß, wie es weitergehen wird und wie es endet wird. Und er will mich dann zu sich nehmen, will, dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringe. Und das alles nicht, weil ich gut war, nicht, weil ich immer gehorsam war, nicht, weil ich etwas Besonderes war, als ich ein Kind Gottes wurde, sondern weil er mich gesucht hat, weil er mich sich meiner erbarmt hat, weil er mich wollte. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist ein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gottes ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. So endet das 11. Kapitel. Und dann sagt er, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und der nächste Satz ist die einzige angemessene Antwort auf dieses Erbarmen ist unser vollständiges Opfer. Gott will dich. Gott will nicht deine Arbeit, deine Zeit, dein Geld, deine Kraft. Gott wollte seit Ewigkeiten dich. Es ist interessant, nicht? Wir haben mit dem Einfluss der Welt angefangen und sind beim Opfer gelandet. Aber als ich hier gelandet bin, habe ich verstanden, dass die Schrift, wenn wir über das Thema nachdenken, mir keine andere Option gibt. Hier am Anfang des zweiten Verses in der neuen Genfer Übersetzung ist das nicht. Wenn ihr in eure Bibel reinschaut, dann wird dort wahrscheinlich der zweite Vers mit dem Wort und anfangen. Im Griechischen steht dieses Wort auch drin, Kai. So, das heißt, das Opfer und die Veränderung sind mit einem und verknüpft. Dieses und ist wie ein Kettenglied, das zwei Dinge verknüpft. Und eine Veränderung kann nicht stattfinden, wenn wir nicht ein Opfer geworden sind. So, und lasst uns noch einmal über das Opfer nachdenken. Schau, wenn wir diesen Vers anschauen, dann fordert Gott uns nicht auf, sich ihm zu opfern. Gott gibt uns kein Gebot, dass wir ein Opfer werden sollen. Was Paulus an dieser Stelle macht, er zeigt das Erbarmen Gottes und sagt, die einzige angemessene Antwort, wenn wir das als Grundlage unseres Denkens angenommen haben, ist, dass wir ein Opfer werden. Im Griechischen steht hier das Wort Logikos. Die einzige logische Antwort, wenn wir anschauen, was Gott für uns getan hat, ist, dass wir ein Opfer werden. Und das Opfer ist der Beginn der Veränderung. Das ist hier bei uns in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft schlecht zu verstehen. Deshalb möchte ich euch einladen, ein Gedankenexperiment zu machen. Stell dir vor, du bist nicht in einer behüteten christlichen Familie in Deutschland oder Kasachstan aufgewachsen, sondern in einer behüteten muslimischen Familie in Pakistan. Und dann findet dich Gott dort. Dann findet dich dort sein Erbarmen. Und jetzt kannst du vielleicht, so wie hier, nicht deinen Eltern erzählen, dass du dich bekehrt hast, sondern du versuchst mit einem guten Leben ihnen eine Hilfe und ein Hinweis auf Christus zu sein. Du gehst in die Moschee, aber du betest dort nicht zu Allah, sondern zu einem einen wahren Gott. Mit anderen Worten, du wirst kein Opfer. Dann wird sich in deinem Leben nichts ändern. Und wenn wir ein bisschen länger darüber nachdenken, dann verstehen wir, es macht in der Gesellschaft
dieses Leben keinen Sinn.
Ich kann nicht meinen Eltern, die nie was von Christus gehört haben, nur mit meinem Leben Christus bezeugen. Ich muss ihnen erzählen, was passiert ist. Ich kann nicht in eine Moschee gehen und dort Gott anbeten. Hier bei uns verlassen wir unsere weltlichen Freunde und haben dann christliche Freunde. Wenn du deine muslimischen Freunde dort verlassen hast, hast du keine Freunde. Das Leben ohne Opfer macht dort keinen Sinn. Jeder, der sich bekehrt, wird dort in dem Augenblick ein Opfer. Für ihn wird es klar, dass er dieses Opfer bringen muss. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich diese erste ist keine wirkliche Option, sondern da gibt es nur eine Möglichkeit, dass er dann hingeht und seinen Eltern davon erzählt, von seiner Bekehrung und von seiner Freude in Christus. Und sie bittet, die Bibel zu lesen. Und dann wird wahrscheinlich sein Vater ihn verprügeln. Und dann wird er aus dem Haus geworfen und seine Brüder und sein Vater werden ihn suchen, um ihn zu töten. Er hat keine Freunde mehr. Er ist auf der Flucht. Und das ist Realität. Heute bekehren sich in Pakistan junge Menschen und das ist ihr Leben. Sie ziehen in eine andere Stadt um. Was ändert sich in ihrem Leben, wenn sie das Opfer bringen? Alles. Nichts bleibt so, wie es war. Das Prinzip Gottes ist dort aber kein anderes als hier. Und deshalb ist die einzige angemessene, vernünftige, logische Antwort auf das Erbarmen Gottes mit uns, dass wir ein Opfer werden. Und wenn ich das Opfer gebracht habe, wenn ich bereit bin, getötet zu werden, bin ich bereit, alles zu tun, was Christus mir sagt? Bin ich bereit, überall hinzugehen, wohin er mich sendet? Wenn mein Denken an dem Punkt angekommen ist, dass ich nicht mehr mir gehöre, sondern ihm, mit Leib und Seele, dann wird das zu dem einzigen Trost im Leben und im Sterben. Und dann ist die Grundlage geschaffen, auf der dein Denken durch die Schrift verändert werden kann. Und das ist die Grundlage, auf der du die falschen Maßstäbe dieser Welt, die sich bei uns einschleichen, einfach entdecken und entlarven kannst. Und wie du dich nicht mehr an ihnen ausrichtest. Und das ist der wahre Gottesdienst. Wenn du im Gebet nicht immer darum fragst, was kann Gott für dich tun, sondern anfängst zu fragen, Herr, was kann ich für dich tun? Und deshalb stehe ich hier und ich bitte euch inständig, gebt euer Leib als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Damit lebt ihr für Christus. Und damit seid ihr in der Welt, aber nicht von der Welt. Wirklich nicht von der Welt. Gott segne uns. Amen.